haben halt schon viele Artikel natürlich, die bei vielen Partnern auch vertrieben werden. Und so ist es halt so, dass wir natürlich zu einem UVP bei Amazon mit einer Buybox eigentlich keine Chance haben. Das bedeutet, da auch fokussiert sich das ganze Business eher auf das, was wir wirklich rein im eigenen, in der eigenen Vermarktung dann vertreiben, und zwar die online-exklusiven Artikel.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Heute zu Gast Vanessa Triesch, Head of E-Commerce bei Halo. Moin Vanessa, schön, dass du da bist.
Hallo Flo, grüß dich.
Habe ich es richtig ausgesprochen? Halo oder Hilo?
Eigentlich Hilo.
Eigentlich Hilo, ja, perfekt. Genau. Da habe ich doch schon mal ins erste Fettnäpfchen getreten.
Kein Problem.
Beim Lesen habe ich mir gerade irgendwie gedacht, Mensch Flo, was sagst du da eigentlich? Ja. Aber Hilo.
Hilo, genau.
Natürlich. Ja. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, ne? Also immer irgendwie auf den ganzen Events, irgendwo auch in der Baumarktecke verortet. Ne? Das ist ja so eine natürlich total angenehme, nette Runde von irgendwie tollen Menschen, die man immer wieder auf Konferenzen trifft, wo man nicht immer eine gute Zeit hat. Ich glaube, über den Weg haben wir uns kennengelernt, oder? Erinnerst du das noch?
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ich war dann auch irgendwann mal auf einem von euren AOM-Events. Und da sind wir dann erstmal in Kontakt gekommen und haben uns dann irgendwo immer wieder getroffen. Und das jetzt schon über mehrere Jahre, würde ich sagen. Ja, ist immer wieder schön. Ja,
total. Ja, die E-Commerce-Welt ist irgendwie klein und gemütlich. So von daher hätte ich auch nicht gedacht, als wir damals so reingestartet sind in die Branche, was das irgendwie hier für eine tolle Branche ist, ne, wo wirklich irgendwie viele coole Menschen drin arbeiten, man irgendwie einen angenehmen, lockeren, geraden Austausch irgendwie untereinander hat, also man auch wirklich irgendwie gut zum Punkt kommt. Ich glaube, da gibt es einige Branchen, die so ein bisschen verstaubter sind, wo es eher irgendwie darum geht, irgendwie Konventionen irgendwie einzuhalten, irgendwie zu wahren, und es nicht irgendwie nur im Wesentlichen um die Sache geht. Und da hatte ich so bei eurer Gruppe, aber natürlich irgendwie auch bei unserer ganzen Branche, irgendwie finde ich, ist das sehr angenehm, so in der Branche zu arbeiten.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Also ich finde gerade auf den Events ist es auch immer toll, wenn man dann wieder bekannte Gesichter trifft und es gibt dann auch trotzdem immer was Neues zum Austauschen. Also irgendwie ist da nie Stillstand und immer irgendwas Spannendes, Neues zu erzählen. Und deswegen macht es immer Spaß, wenn man sich sieht auf den Veranstaltungen. Und man hat dann auch so eine Gruppe, wo man weiß, man kommt dahin und da sind halt auch Leute, die man schon kennt. Das finde ich dann eigentlich auch persönlich ganz angenehm. Und dann lernt man trotzdem immer noch neue Leute kennen. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr wertvoll und nehme meistens immer was Neues raus mit, was ich dann auch im Alltag irgendwie anwende, gebrauchen kann. Genau.
Ja, cool, freut mich. Dann erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Also erstmal zu Hilo, da fiel mir jetzt eben noch ein, eigentlich ganz witzig, wie sich der Name zusammensetzt. Dann kann man sich das auch vielleicht besser merken, wie es ausgesprochen wird. Es ist nämlich so, dass sich das zusammensetzt aus dem Ort Haiger, wo wir ansässig sind, also die ersten drei Buchstaben und dem Namen des Gründers, das ist der Rudolf Loh gewesen. Und die ersten drei Buchstaben von Haiger und die ersten beiden Buchstaben von dem Nachnamen Loh ergeben dann Hilo. Und deswegen sind wir halt da auch stolz auf den Namen, der dann auch irgendwie noch so ein bisschen die Historie mitbringt. Und genau, ja, ich bin die Vanessa Triesch. Ich bin seit meiner Ausbildung tatsächlich bei Hilo und bin dann über den Innendienst, über Key Account und Sales Manager Stellen seit, ja, ich glaube Anfang 2023 war es dann Head of E-Commerce geworden. Und ja, eine ganz spannende Entwicklung bei Hilo halt mitgemacht von einer Restrukturierung der Geschäftsbereiche und natürlich auch immer wieder neue Artikel und Artikelgruppen. Und ja, das ist halt ein sehr spannender Bereich für mich dann gewesen. Und ich bin super happy, dass es jetzt so geworden ist, dass wir halt auch ein E-Commerce-Team haben, in dem wir den Online-Shop verantworten, die Marktplatzaktivitäten, aber auch alle E-Commerce-Handelspartner betreuen. Und das macht dann schon Sinn, das alles aus einer Hand irgendwie auch zu betrachten und ist für uns dann von der Entwicklung her so, dass ich sage, ja, jetzt sind wir auf einem guten Stand und es kann immer weitergehen. Vor allem mit den Marktplatzaktivitäten.
Cool. Spannend. Ich muss gerade sehr schmunzeln, als du die Geschichte der Namensfindung erzählt hast, weil ich kann mir genau vorstellen, wie er dann damals saß, der Gründer bei euch, weil Moritz und ich damals, irgendwie Muskel gegründet haben, saßen wir noch bei Moritz damals in der Studentenküche. Und haben dann auch irgendwie, dann ging es natürlich auch darum, okay, was können wir irgendwie kombinieren? Mhm. Und dann waren wir kurz bei Namen, bei, so, bei dem Namen Flomo und dachten wir, okay, klingt total cool, aber irgendwie nicht so richtig, irgendwie so, ja, nicht so das, was wir mit Movestyle irgendwie so sein wollten.
Ja.
Aber irgendwie sollten wir mal eine coole Marke für Sitzsäcke und so machen. Und da finde ich Flomo als ganz, ganz cool passenden.
Das stimmt.
Namen.
Das würde passen. Ja, schwierig, wenn man so die Qual der Wahl hat, ne, was man dann so nehmen kann. Ja, das glaube ich, dass das auch nicht so einfach war. Aber habt ihr euch ja mit Movestyle für einen guten Namen entschieden letztendlich?
Ja, also ne, Qual der Wahl ist irgendwie sehr positiv formuliert. Ne? Wie war, zwischendurch war es echt irgendwie, drehst du dir so die Zunge um. Zwischendurch bei so, bei so Sachen. Wir haben uns tatsächlich irgendwie so damals überlegt, wir, also eigentlich soll es gar nicht jetzt um mich gehen, aber jetzt
trotzdem kurz. Ja, nee, ist spannend, alles gut.
Weil wir sagen, okay, worum geht's irgendwie, Movestyle muss ich irgendwie bewegen, also in Bewegung bleiben, um halt irgendwie zu verkaufen. Das gilt nicht nur auf Amazon, sondern generell irgendwie in der Online-Welt, weil sich das Konsum- und Kaufverhalten ja durchaus irgendwie verändert. Und so was irgendwie so konstant ist, ist, dass man irgendwie immer in Bewegung bleiben muss, um irgendwie verkaufen zu können. Ne? Heutzutage machen wir ja auch nicht nur irgendwie Verkauf, sondern machen natürlich irgendwie auch Branding und. So, das heißt, der Name, wenn wir den heute nochmal neu finden würden, würden wir den wahrscheinlich ein bisschen anders wählen. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was.
Okay.
Aber ich weiß noch, wie wir zuerst hatten wir auch den Namen so Move and Sell, so als ein Wort. Dann saßen Moritz und ich damals so hier aus dem Studium bei so einem Markenrechtsanwalt. Das kannst du dir so vorstellen, dann irgendwie Moritz, ich natürlich auch nicht viel Erfahrung mit Anwälten oder so gehabt. Und dann kommen wir da rein, hatte der so zwei Ledersessel vor seinem Schreibtisch stehen, die eh schon viel niedriger als sein Stuhl waren. Und dann sinkst du daran auch noch so richtig rein, guckst so nach oben und dann irgendwie sitzt der da mit hinter ihm irgendwie ist so ein Bild von ihm vor seinem Porsche. Und dann guckt er uns so an und sagt so, Move and Sell, was ist das denn? Streich das End. So. Movestyle. Und haben Moritz, weil das kann man nicht schützen sonst, Movestyle.
Ja.
Moritz ist schon, haben Moritz sich jetzt angeguckt und irgendwie meint, ja, gut.
Cool.
Ja, dann machen wir das. So ein bisschen wie bei Facebook damals, es hieß ja auch am Anfang The Facebook und dann meinte er auch immer, ja, immer streich das mal.
Ja.
So und ja, dann sind Moritz und ich da irgendwie natürlich so ein bisschen irgendwie verunsichert, aber auch motiviert rausgestolpert aus dem Büro und immer irgendwie in die Welt der Marktplätze. Und er lief auch ganz gut.
Das stimmt. Ja, witzig. Witzige Geschichte auf jeden Fall. Ja,
so geht's wann dann. Wann gab's denn die Namensfindung? Oder seit wann gibt's denn Halo?
Seit 1947 tatsächlich. Ja, genau, bitte Halo. Seit 1947, also seit knapp 80 Jahren jetzt. Und mittlerweile dann mit, ich kann ja noch kurz was erzählen, mittlerweile mit drei Geschäftsbereichen. Also ich bin jetzt für den Bereich Home and Business unterwegs. Wir sind oder stehen dann für alles, was sich mit mobilen Steiggeräten, also Leitern, Tritten und Gerüsten beschäftigt, aber auch mit Standmülleimern für den privaten und auch den gewerblichen Einsatz. Und es gibt noch zwei andere Bereiche. Einmal Kücheneinbautechnik. Da arbeiten wir stark mit der Küchenindustrie zusammen, also mit namhaften Küchenherstellern. Die sind dann unsere Kunden. Und das kannst du dir dann so vorstellen, wenn du dann ins Küchenstudio gehst und suchst dir eine neue Küche aus, dann ist es ganz oft so, dass dann ein Hilo-Müllsystem oder Ordnungssystem im Unterschrank dann schon eingebaut ist. Das kannst du dir dann mit konfigurieren sozusagen. Das wird dann beim Aufbau der Küche direkt mitgeliefert. Und dann gibt es den Bereich Professional. Da geht es dann eher um so ortsfeste Sachen, also ortsfeste Leitern an Gebäuden montiert oder auch in Schächte, Schachtabdeckung, Absturzsicherung, größere Überstiege, also eher sowas für den ganz professionellen Einsatz und jetzt auch gar nicht so vom Lager weg, sondern eher so, wie es halt passt, von der Situation wirklich dafür gefertigt. Genau, ja. Und ja, bei Home and Business sind wir halt dann wirklich mit den Sachen vom Lager weg unterwegs, die wir halt auch dann bei uns in Halger zum Großteil fertigen. Wir haben eine vollautomatisierte Stufenstillleiterfertigung. Da ist ganz spannend, wenn du irgendwann in der Nähe bist, komm gerne vorbei. Da fallen so ungefähr 1500 Leitern pro Schicht dann aus der Anlage. Und das führt dann dazu, dass wir Stand heute mehr als 17 Millionen Haushaltsleitern schon made in Germany produziert und verkauft haben seit der Gründung. Also das sind schon überwältigende Zahlen. Und ja, die Leitern machen auch tatsächlich den Großteil vom Umsatz aus. Wir haben auch Mülleimer im Sortiment. Aber ich sag mal, eigentlich 80% des Umsatzes bei Home and Business wird mit Leitern erzielt, tatsächlich.
Ja, Wahnsinn, genau. Seid ihr da Marktführer? In Deutschland wahrscheinlich auf jeden Fall, oder?
Genau, ja. vor allem auch von der Markenbekanntheit. Also es ist halt so, dass wir wirklich die eigentlich einzige deutsche Marke sind, die eine tatsächliche Markenbekanntheit hat. Die letzte Marktforschung war 2018 und da waren wir mit 81% dann Markenbekanntheit bei Leitern und ich glaube, es waren 68 bei Mülleimern unterwegs. Und das rote Logo, das gibt's dann seit Anfang der 60er Jahre oder so, das verbinden die Leute dann schon mit ja wirklich guter Qualität, Sicherheit. Und das ist auch das, was unser Markenkern so ein bisschen beinhaltet. Einfach, dass wir ja mit einer komfortablen Handhabung, guten Service, hohe Qualität und Sicherheit vor allem bei Steiggeräten dann in den Fokus rücken wollen.
Ja, ich muss sagen, also als wir uns kennengelernt haben, ich hatte auch direkt irgendwie das Logo vor Augen. Mhm. Das war sowas Typisches, wo das man vielleicht mal so unterbewusst wahrgenommen hat, weil man fragt ja jetzt nicht, okay, von welcher Marke ist dein Mülleimer?
Ja, genau.
Von welcher Marke ist deine Leiter? Und trotzdem irgendetwas sorgt dafür, dass es irgendwie trotzdem hängen bleibt.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist also auch ganz oft höre ich das, wenn ich den Namen sage, dann ist erstmal okay. Und wenn ich das Logo zeige, dann ja, okay, das habe ich schon mal gesehen. Ne, also es gab auch in den 90ern mal TV-Werbung, also gerade auch bei der älteren Generation ist das, glaube ich, auch schon noch hängen geblieben. Ist jetzt länger schon nicht mehr so gewesen, aber ja, jetzt gerade alles irgendwie, die Generation 50 plus kann es wahrscheinlich auch daher noch kennen. Und das ist halt ja wirklich krass, wie lange sich die Leute auch dann an einzelne TV-Spots erinnern und so. Also da werde ich auch teilweise drauf angesprochen. Das ist wirklich verrückt.
Ja. Wahnsinn. Dir große Probleme, was sind ja ganz viele Hersteller so mit dem ganzen günstigen China-Produkten? Oder sagt ihr, nee, Made in Germany mit unserer Qualität, gerade jetzt irgendwie so im E-Com, merken wir eher nicht so, weil wir schon in einem anderen Segment unterwegs sind?
Ja, genau. Also es ist halt so, wir können uns da mit den Preiseinstiegsartikeln, die da aus Fernost kommen, einfach preislich können wir da gar nicht mithalten. Das wollen wir auch gar nicht. Wir haben halt einen etwas anderen Standard dann an unsere Artikel. Und sind da auch gar nicht so unterwegs, dass wir wirklich den harten Preiseinstieg bedienen können oder wollen, sondern wir sind halt wirklich der gute mittlere Preisklasse-Artikel und gerne auch nach oben abgerundet natürlich immer. Ne? Also wir haben halt auch jetzt vor allem ab Herbst nochmal eine sehr professionelle neue Produktserie Hilo Master, die wir ins Sortiment einführen werden, wo es dann wirklich um Artikel für Profis aus Industrie und Handwerk geht, die dann auch in etwas höheren Preisklassen unterwegs sind. Und da sehen wir uns dann halt tatsächlich mit unseren Produkten eher. Und wir sind schon auch so ein bisschen konsumig. Also wir haben halt schon auch so einen Designanspruch an die Artikel. Und das ist schon im gesamten Konstrukt dann, glaube ich, eine ziemlich gute Kombi aus Optik und auch einfach dem Sicherheits-Know-how, was wir haben. Und ja, das ist aber trotzdem dann kein Preiseinstieg, Fernost-Vergleich sozusagen.
Ja, ich meine, ne, das ist eine Differenzierung, die kann ich absolut nachvollziehen, ne? Gerade weil insbesondere jetzt bei eurem Leitergeschäft, da geht es ja ein Stück weit einfach, was heißt ein Stück weit, es geht um Sicherheit. So, genau. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Hugo Brennstuhl, wo sie auch gesagt haben, ja klar, es kommen irgendwie aus diverser Steckdosen Leisten. Aber es ist irgendwie einfach ein Sicherheitsthema, ne? Dass irgendwie da kein Brand entsteht und. Dementsprechend würde ich auch bei euch sagen, seid ihr in einem Bereich, wo es so sehr irgendwie um das Thema auch Sicherheit geht, plus halt irgendwie entsprechender Qualitätsstandard, dass es sicherlich was anderes ist, als wenn man jetzt eine Handyhülle verkauft.
Genau. So ist es. Und wir sehen halt auch, und das auch im E-Commerce, dass unsere Artikel auch aufgrund der Markenbekanntheit und auch einfach der Qualität dann auch etwas mehr vertragen an VK-Preis als der Preiseinstieg. Das ist halt so. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das dann so hinbekommen, dass trotzdem Hilo-Leitern gekauft werden, auch wenn die nicht die günstigsten am Markt sind.
Ja. Okay. Genau. Von wie vielen Produkten spricht man denn da so, die du verwaltest, um jetzt mal so ein bisschen irgendwie schon mal in den Online-Bereich reinzuschielen?
Ja, also tatsächlich sind es gar nicht so viele, wie man vielleicht vermuten würde. Es sind jetzt bei Home & Business so, ich würde mal sagen, 160 Artikel, also gar nicht so viele. Verschiedene Serien, gerade bei den Leitern, dann halt in verschiedenen Stufigkeiten und Differenzierungen der Features. Und wir haben dann im E-Commerce auch noch so online-exklusive Varianten, die wir tatsächlich nur in den eigenen Kanälen vermarkten und gar nicht an den Handel, damit wir da auch den Handel nicht stören und sowas haben, womit wir selber auch so ein bisschen in ja, einfach in die Entwicklung gehen können von Kampagnen etc., ohne dass wir da irgendwie die Handelspartner im Großen irgendwo da ärgern würden, in Anführungszeichen. Deswegen funktioniert das mit diesen online-exklusiven Artikeln für uns ziemlich gut. Und da sind es dann vielleicht nochmal so 25, grob geschätzt, auch so Bundles, die wir dann gemacht haben. Und die vertreiben wir dann rein in unseren eigenen Kanälen.
Ja. Okay. Wie geht ihr da so vor? Also wie habt ihr festgelegt, welche Produkte das sein soll, die dann auch so E-Com-exklusiv sind? Weil ihr seid wahrscheinlich irgendwie über Handelspartner groß geworden, schätze ich mal.
Genau, ja.
Und wie haben die gegebenenfalls auch reagiert? Oder habt ihr das kommuniziert oder gemacht? Wie war das?
Also tatsächlich sind wir über den Handel groß geworden, gerade im DIY-Umfeld. Das sind unsere wichtigsten Kunden, auch immer noch tatsächlich. Und das soll auch so bleiben. Deswegen sind wir da schon auch offen in die Kommunikation mit den Handelspartnern gegangen und haben das dann auch dann einfach als neue Informationen dann in den Gesprächen mitgenommen, dass wir auch in der eigenen Vermarktung dann jetzt mit einem eigenen Online-Shop und auch online-exklusiven Artikeln unterwegs sind. Und das war im Großen und Ganzen jetzt wirklich unproblematische, partnerschaftliche, gute Gespräche dazu. Das ist auch schon einige Jahre her. Also es läuft ja schon etwas länger auch bei uns. Und von daher kann ich da gar nichts Negatives sagen dazu, dass das irgendwie nicht funktioniert oder nicht funktioniert hätte. Und ich glaube aber auch, es ist sehr wichtig, dass man da halt wirklich sieht, dass der Handel halt eine sehr wichtige Säule ist, die auch weiterhin bestehen soll bei Hailo. Und wir verkaufen das Standardsortiment, das alle jetzt haben, zu einem UVP. Ja, Da sind wir jetzt auch nicht irgendwie, ne, dann hat natürlich gibt es dann auch mal in der Black Week eine Aktion im Shop, wo es dann auch Rabatte gibt, auch mal aufs gesamte Sortiment. Aber ansonsten sind wir da sehr selektiv unterwegs und sagen halt auch das, was wir im Shop dann auch zeigen, in unseren eigenen Kanälen. Das ist halt so die Best Practice Darstellung vom Content, aber halt auch einfach kein Schmuh mit den Preisen. Und im Gesamten, glaube ich, fahren wir da einen ganz guten Weg, um dass alles nebeneinander her funktionieren kann.
Ja, haut das auch auf Marktplätzen dann für euch gut hin? Also ja schon, ich finde so, gerade so Amazon und so sind aufgrund dieser grundsätzlichen Buybox-Logik, ist immer wie so eine Art Preistransparenz-Tool, weil sich da die ganzen Handelspartner treffen und man halt sieht, okay, wer bietet das Produkt zu welchen Preisen an? Der irgendwie ein Großhandel dazwischen oder so, der dann doch irgendwie euch nochmal irgendwie preislich irgendwie ärgert? Oder würdest du sagen, nö, wir sind da auch relativ nah eigentlich so am UVP, so wie wir uns das vorstellen?
Das sind wir tatsächlich nicht wirklich, aber das ist halt, da können wir leider ja auch nicht wirklich was dran ändern. Wir haben halt schon viele Partner, weil wir halt keine riesengroßen Sortimente haben. Wir haben halt schon viele Artikel natürlich, die bei vielen Partnern auch vertrieben werden. Und so ist es halt so, dass wir natürlich zu einem UVP bei Amazon mit einer Buybox eigentlich keine Chance haben. Das bedeutet, da auch fokussiert sich eigentlich das ganze Business eher auf das, was wir wirklich rein im eigenen, in der eigenen Vermarktung dann vertreiben. Und zwar die online-exklusiven Artikel, die machen da halt auch einen Großteil vom Umsatz aus. Und das ist aber auch in Ordnung für uns. Denn diese Partner wird es immer geben, die dann auch ein Seller sind auf Amazon. Und da können wir dann auch an der Stelle nicht mithalten tatsächlich.
Ja, aber ich meine, das ist ja eine absolut legitime Strategie. Und gerade bei diesen exklusiven Artikeln, finde ich, kann man auch gegenüber Handelspartnern mal gut dahingehend argumentieren, dass man natürlich auch ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten halt hat, die Marke halt irgendwie bekannt und bekannter macht und so von so einem Brand-Halo-Effekt halt profitiert, nämlich dass mehr Leute so nach der Marke suchen und davon profitieren wiederum auch so Handelspartner.
Genau.
Und so weiter. Ja. Du hast jetzt gerade, das macht einen großen Teil aus, über den Daumen gepeilt. Jetzt spricht man da schon so von so 60-70% irgendwie so auf dem Amazon?
Ja, auf jeden Fall. Also eher 75 sogar tatsächlich.
Ja.
Weil wir geben halt auch Gas dann bei den Artikeln. Ne? Das ist das, wo wir halt den Fokus drauf setzen. Den Rest, den haben wir natürlich gelistet, auch als Seller. Und wenn den dann Artikel dann jemand zu UVP kauft, dann kann er das natürlich gerne machen. Das ist halt nicht da das tägliche, wo halt wirklich viele Aufträge kommen, sondern das sind halt die Ausnahmen, sage ich jetzt mal, dass vom Standardsortiment dann zu UVP was bestellt wird. Aber da probieren wir halt auch mit Kampagnen und vor allem halt auch im Business-Umfeld so ein bisschen was zu bewegen, weil wir sehen halt auch, dass wir sehr, sehr viele Business-Käufer haben. Also cool. Das ist halt schon eine interessante Erkenntnis. Und auch da sind wir jetzt dran und schrauben so ein bisschen an dem, was wir machen können, mit Rabatten dann, wenn es mal mehr als 2 Stück sind, die bestellt werden und so. Also da gucken wir schon, was wir da dann so machen können. Und im Gesamten funktioniert das so ganz gut, muss ich sagen.
Ja. Ja, verständlich. Siehst du Amazon als Kanal, wo man wo man auch Branding betreiben kann? Oder seht ihr das wirklich als reinen Abverkaufskanal? Ich will so ein bisschen verstehen, ob auch Marketing bei euch intern Interesse an so einem Kanal hat, dadurch, dass so die Plattformen ja immer mehr auch so zu großen Media-Plattformen werden mit irgendwie Bewegtbild, Prime Video, Twitch, ja, was man nicht alles machen kann.
Ja.
Oder ist für euch eher irgendwie Abverkaufskanal?
Nee, überhaupt nicht. Also ich wir haben super viel Wert drauf gelegt und haben ein großes Content-Projekt gemacht, wo wir wirklich gesagt haben, wir müssen alle Artikel wirklich im idealen Fall darstellen, also wirklich auch mit explizit für Amazon erstellten Bilddaten, dass die Endkunden, wenn die suchen, auch auf Amazon optimalen Content haben, einfach, dass wir alles, was geht, dann auch so reinpacken, dass der Kunde schnell die Infos bekommt, die er sucht. Weil ich glaube, das ist mega relevant, gerade auch auf Amazon, einfach auch als Suchmaschine. Die Leute geben das schnell da ein und gucken dann, okay, und informieren sich. Ja. Und dann muss der Content einfach stimmen. Und das sehen wir halt jetzt nicht als reines Abverkauf von irgendwas, sondern auch wirklich als Darstellung der Marke. Wir haben auch einen schönen Brandstore und sind da immer wieder am Optimieren und so. Also das sehe ich wirklich auch unter einem Marketingaspekt, absolut.
Ja, ja, spannend. Und wenn ihr so viele Handelspartner habt, irgendwie ist es dann auch für euch ein Struggle, dass sich irgendwie so, wenn sich Bilddaten unter anderem mal ändern? Oder ja, sagst du mir, das ist bei uns eigentlich relativ konstant?
Ich habe auch schon von eurem neuen Tool gehört. Also es ist halt echt verrückt, was da passiert. Wir haben jetzt halt das Glück, dass wir jetzt keine 3000 Artikel haben. Das ist halt ja dann schon deutlich entspannter, als wenn man da gar nicht mehr den Überblick hat aufgrund der Masse. Wir sehen da, also wir haben so Alerts und bekommen da auch dann die Infos und können das dann eigentlich im Moment dann nur auch manuell dann abändern.
Ja,
ja, also das ist halt verrückt, wie oft und wie schnell sich da auch die Daten einfach ändern können. Das ist wirklich ein Painpoint, den wir haben. Ja.
Ja, ja, da sollten wir vielleicht im Nachhinein mal dann irgendwie mal quatschen, weil genau das haben wir ja automatisiert, ja, dass nicht nur erkannt wird, sondern ja, eben auch, dass es auch automatisch dann nachher wieder zurückgeändert wird.
Ja.
Und ja, verstehe ich total, weil als Marke, ne, ich meine, das ist ja für euch so mal jetzt irgendwie auch geschriebenes Wort hin oder her, gerade Bilder und so sind halt so wichtig für euch, ne, weil ja, genau da kann irgendwie Branding und so entstehen.
Ja, genau.
Ja,
ja, ja, absolut.
Verkauft ihr eigentlich in, also in welchen Ländern verkauft ihr über Marktplätze? Was verantwortest du?
Im Moment ist es rein auf Deutschland. Wir sind da noch nicht so weit, dass wir jetzt wirklich in der EU irgendwie mega unterwegs sind. Aber es steht auf der Roadmap. Also es ist so, dass wir uns da jetzt gerade mit beschäftigen, welche Länder als nächstes. Und im Moment, klar, Lieferländer aus Deutschland heraus, was man dann halt so mitnimmt, ne, liefern wir halt auch nach Luxemburg, Belgien, keine Ahnung.
Ja.
Aber ja, so wirklich, dass wir sagen, wir gehen auf die anderen Marktplätze, da sind wir jetzt gerade noch nicht. Für mich war halt wichtig, dass wir erstmal in Deutschland eine vernünftige Basis haben und da auch ein gutes Setup im gesamten Konstrukt und dann kann man die nächsten Schritte gehen. Wir sind da halt auch vom Team her so, dass wir halt immer eins nach dem anderen sozusagen anfangen und ein bisschen strategisch betrachtet und sind dann halt jetzt auch noch auf anderen Marktplätzen dann in Onboarding, also bei Kaufland und Manomano im Moment. Und cool, ja, da wird dann auch noch mal einiges auf uns zukommen. Ja, aber spannend auf jeden Fall. Und es gibt ja so viele Marktplätze, die man irgendwo auch dann anbinden könnte. Und da muss man natürlich auch herausfiltern, was macht jetzt am meisten Sinn, auch für die spezielle Situation von uns. Und ja, das ist ja auch immer wieder spannend.
Total. Ist Hailo denn an sich, guck mal, jetzt habe ich es richtig gesagt.
Ja, das sehr gut.
Auch nicht angekommen. Ja. Ist es denn an sich ein sehr globales Geschäft? Oder ist es, also jetzt mal nicht auf Marktplätze bezogen, sondern ja, allgemein, also ist die Marke auch über Deutschland hinaus an sich bekannt?
Ja, also die Markenbekanntheit, so wie in Deutschland, haben wir in anderen Ländern nicht. Aber wir liefern in 60 Länder insgesamt, also mit den verschiedenen Geschäftsbereichen. Genau. Wir haben auch Niederlassungen, eine in Frankreich, eine in Tschechien und eine in USA, das in der Nähe von Atlanta in Georgia. Und da ja wird, also vor allem in Frankreich, wird halt auch produziert sogar, Stufenstehleitern. Die anderen Niederlassungen sind dann Läger, aber bekommen dann von uns die Ware aus Deutschland geliefert und vertreiben die im Land. Also wir sind da schon relativ global aufgestellt. Und ja, vor allem, wie gesagt, in 60 Ländern werden unsere Produkte verwendet. Aber vielleicht hat nicht jeder in Italien oder Spanien die Marke dann so vor Augen wie in Deutschland.
Ja, 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 kann ich verstehen. Okay, das ist schön. Also tolle irgendwie mittelständische Erfolgsgeschichte. Ihr seid auch irgendwie Seid ihr Inhaber geführt oder gibt es einen Inhaber oder steckt da irgendwie so ein Private Equity oder sowas?
Nee, Inhaber geführt. Also jetzt in der dritten Generation, also wie ich vorhin gesagt habe, der Rudolf Loh ist der Gründer gewesen. Der Joachim Loh als Sohn hat es dann übernommen und ich glaube seit 2009 ist es dann der Sebastian Loh, das ist der Sohn von Joachim Loh und der ist jetzt auch vor Ort und ist mit im Geschäft drin. Also ein ganz schönes Feeling auch dann tatsächlich.
Total. Habe ich viele Kunden und ich finde es immer wieder schön, weil es doch irgendwie nochmal ein ganz eigenes irgendwie Feeling ist. Das merkt man auch, wenn man die Kunden besucht, wie einfach so ein ganz anderer Stolz schon alleine irgendwie in der Logistik, in der Produktion und so herrscht, was ich so persönlich auch total nachvollziehen kann. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal ein bisschen näher eingehen, weil ich glaube, das ist so ein wesentlicher Bestandteil von eurer Strategie. Du hast von euren exklusiven Artikeln berichtet.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Hersteller bin und ich bin vielleicht noch ein bisschen weiter irgendwie, ich bin noch nicht so weit und beschäftige mich jetzt mit dem Gedanken, weil ich erstmal jetzt erkannt habe, okay, wenn ich meine normalen Produkte zum UVP verkaufen möchte, ich habe viele Handelspartner, kann ich gar nicht so wirklich viel machen, um dann eben auch eigenständig irgendwie steuern zu können mit allen Marketingformaten und so, finde ich irgendwie exklusive Artikel. Das, was die Vanessa da erzählt hat, finde ich irgendwie ganz spannend. Kannst du mal erzählen, wie ihr so vorgegangen seid? Das heißt, wie habt ihr Artikel überhaupt irgendwie ausgewählt? Was hast du vielleicht sogar verändert bei so einem Artikel? Sind die nur dafür produziert? Nimm mich mal mit.
Ja, klar. Genau, also wir kennen das eigentlich auch schon tatsächlich aus der Zusammenarbeit mit Handelspartnern, mit diesen exklusiven Artikeln, weil wir haben viele, viele Handelspartner, die auch exklusive Artikel bekommen. Also die bekommen auch nicht nur den Standard, sondern wenn die große Mengen kaufen können, dann bekommen die auch extra für sie gefertigte Artikel, auch mit einem eigenen Einleger und so. Also das ist alles möglich. Und da haben wir uns eigentlich so ein bisschen im E-Commerce da rangehangen. Wir haben halt geschaut, okay, welche Artikel funktionieren ganz gut im Gesamten einfach. Das sind gerade bei den Leitern 4- und 5-stufige Leitern. Das sind halt so die gängigsten Größen, die am meisten gebraucht werden. Das heißt, dann geht man schon mal auf die im Step 1 und sagt dann, okay, die können auch noch mit dem Paketdienst verschickt werden. Das ist natürlich auch kostentechnisch dann ein Vorteil. Deswegen haben wir uns im ersten Step dann auf diese Varianten zum Beispiel fokussiert und haben halt dann geschaut, okay, was möchte jetzt der Anwender eigentlich am liebsten kaufen? Also haben auch Analysen gefahren, auch über Amazon. Wir hatten auch nochmal eine große Marktforschung in 2018 und haben dann zum Beispiel herausgefunden, dass eine breite Stufe, die dann halt 13 Zentimeter Tiefe hat, anstelle von 8 bei einer normalen Leiter, dass das halt was ist, was die Kunden halt wirklich sehr gerne einfach kaufen, weil man dann ein bisschen komfortabler drauf stehen kann. Das heißt, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt was Eigenes machen, dann müssen es halt auch die Varianten sein mit einer breiteren Stufe. Und so hat man sich halt rangetastet einfach an das, was möchte der Kunde tatsächlich und was erwartet der von Hailo und was funktioniert auch gut im Standardsortiment. Und dann haben wir halt Modifikationen vorgenommen in der Farbe, vielleicht in den Features. Also da gibt's dann halt Eimerhaken oder Eimerschlaufen, Gurte und solche Dinge, die man halt als Feature an die Ablageschale bringen kann. Da haben wir dann eine Varianz dann eingebaut. Ne? Das ist halt dann bei dem einen Artikel so, bei dem anderen so. Weil man muss halt auch sagen, die Anlage ist halt da, aber da können wir halt auch nicht das Rad neu erfinden. Ne? Da werden halt die Leitern gefertigt nach dem Schema X und dann hat man eine leichte Varianz. Aber ja, was ganz anderes kann man da halt jetzt auch nicht machen. Und so haben wir halt dann mit leichten Modifikationen das halt im Endeffekt so vom Standard getrennt. Und das hat halt gut funktioniert und ist dann immer weiter gewachsen. Auch da haben wir kleiner angefangen und haben das Sortiment immer weiter ausgebaut, wie wir halt gemerkt haben, wie der Bedarf dann halt einfach ist. Und haben halt immer geguckt, was bestellt der Endkunde aus dem Standardsortiment am liebsten und haben dann geguckt, wie können wir das im Idealfall jetzt für die exklusiven Artikel dann verwenden, dieses Wissen.
Ja, finde ich sehr pragmatischer Ansatz. Kann ich gut nachvollziehen. Wie würdest du sagen, musste da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden oder weil es schon bekannt war von einem Handelspartner, das ist relativ einfach. Wie seht ihr Amazon so überhaupt in so einem historisch gewachsenen Unternehmen? Merkst du da, okay, die Leute sind eigentlich eher offen oder sieht man da eher, Mensch, die nehmen ihr Umsatz weg und was soll das denn und so weiter?
Ja, nee, da muss ich sagen, das ist bei Hailo gar nicht. Also wir sind da alle wirklich sehr committed, ziehen da an einem Strang und sind wirklich alle der Meinung, dass wir halt Amazon einfach auch, ja, dass das nicht wegzudenken ist irgendwie. Ne? Wenn man als Marke auch eine Relevanz haben will oder hat, dann muss man da auch irgendwo mit den Produkten auftauchen, weil die Leute halt einfach auch da suchen, die wollen das da kaufen, weil es vielleicht auch einfach für die Leute dann irgendwie easy ist. Und deswegen muss man irgendwie auch da stattfinden. Und da gab es bei uns nie so Hürden oder interne Kämpfe, sage ich jetzt mal, dass da irgendwie, dass das nicht im gesamten Konstrukt passt. Natürlich ist es halt so, dass wir mit allen wichtigen Handelspartnern gerne auch strategische Gespräche haben. Und so, das ist natürlich bei Amazon vielleicht schwieriger als bei anderen Partnern. Trotzdem ist es, finde ich, bei Hailo wirklich toll vom ganzen Setup, weil da niemand irgendwo sagt, dass nee, das böse Amazon, das wollen wir nicht. Es ist halt wirklich sehr pragmatisch und so, wie es halt auch aus meiner Sicht sein muss, da muss man halt einfach stattfinden als Marke. Und das mit gutem Content, guten Artikeln. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren.
Ja. Was sind so deine Top 3 Prioritäten für die nächsten 12 Monate für euch bei Hailo?
Ja, also die erste Priorität ist jetzt gerade das Onboarding von unseren neuen Marktplätzen, die wir jetzt dann anbinden wollen. Das ist halt mega spannend, weil wir auch da dann schauen wollen, okay, wie stellen wir uns da jetzt auf die Artikel bezogen? Das ist halt jetzt so Prio 1, wo wir uns gerade stark mit beschäftigen. Dann haben wir, die hatte ich vorhin schon mal angesprochen, neue Produktserie, Hailo Master, die wir jetzt im Herbst einführen werden ins Sortiment. Da werden wir uns natürlich vor allem dann mit Fokus auf Bekanntmachen der Artikel und der Sortimente damit halt beschäftigen. Das ist halt auch noch eine riesengroße Prio dann für uns jetzt so im Alltag, wo wir uns ständig mit beschäftigen, dass wir da halt auch wirklich die Kunden ansprechen, die wir damit erreichen wollen. Auch weil wir in der Vergangenheit vielleicht dann nicht mehr die Profileitern so entwickelt oder verkauft haben, wie wir das jetzt dann nochmal mit dem Master-Sortiment machen wollen. Und das ist halt auch mega spannend und definitiv deswegen auf der Tagesordnung. Und dann im Gesamten sind wir halt dann dabei, einfach immer wieder zu schauen, wie können wir noch Sortimente on top irgendwo dann bekommen und was könnte das sein? Also da beschäftigen wir uns halt auch mit Artikeln, die es vielleicht früher schon mal gab, die dann aus dem Sortiment irgendwann ausgelistet wurden. Wir schauen jetzt im Moment ganz stark, was verträgt die Marke Hailo noch an Sortimenten, vielleicht auch in Richtung Wäschepflege nochmal. Da gab es früher schon mal so Dampfbügelsysteme und sowas. Also da gehen wir jetzt nicht mehr hin, aber vielleicht irgendwie so in Richtung Wäschesortierung oder sowas. Also da sind wir jetzt gerade gedanklich dran. Ob das dann was wird, wissen wir halt noch nicht. Aber es ist halt spannend, dass man sich auch immer wieder mit neuen Sachen beschäftigen kann. Und deswegen ist das permanent halt auch so ein Fokus, wo wir halt schauen, okay, was können wir noch verkaufen? Das ist halt schon spannend.
Ja, nutzt ihr da die Marktplätze auch so ein Stück weit irgendwie als, ja, als Quelle für Marktforschung?
Ja.
Also erhebt ihr da?
Ja, genau. Genau das haben wir jetzt gemacht. Wir haben dann auch innerhalb der Kategorien geschaut, gerade auch auf Amazon, was verkauft sich da gut? Was gibt's da schon für Artikel? Wo könnten wir uns dann da einreihen, mit welchen Artikeln, zu welchem Preispunkt? Und das ja, ist auf jeden Fall wichtige Analyse auch für uns, dann da zu schauen, was da ja geht sozusagen. Und das kann man ja echt relativ gut rausziehen. Und das ist ja auch noch ein Mehrwert von Amazon, den man so im Backend hat irgendwie.
Ja, ja. Wie gehst du da vor? Also guckst du dir irgendwie die vorgeschlagenen Suchbegriffe an? Irgendwie machst du da irgendwie so Brand Analytics oder Bestseller-Ränge?
Genau, alles.
Was guckst du dir so?
Alles in Kombi. Alles. Also ja, einfach in den einzelnen Kategorien dann auf jeden Fall die Topseller und auch die Suchbegriffe. Also dass man da einfach so ein bisschen das Gefühl dafür entwickelt, was suchen die Leute und ja, was ist vielleicht auch bei den Artikeln, die gekauft werden, dann in den Bewertungen los? Also was bemängeln die Leute? Was würden die jetzt, hätten die jetzt gerne besser oder so? Da geht es dann oft natürlich, gerade wenn es so als einstiegsgünstigere Artikel sind, um Qualitätsthemen, wo man dann wieder raus ableiten kann, okay, unsere Qualität, ähnlich wie bei den Leitern oder auch Mülleimern, die muss halt besser sein oder die wird wahrscheinlich sowieso besser sein, aber das ist halt dann auch wieder ein Punkt, den man daraus ableiten kann. Genau, also es ist halt schon im gesamten Konstrukt geht man da auch immer wieder einen Schritt weiter und guckt dann, okay, was können wir denn bauen bei uns und was könnte das sein? Ja, spannend.
Total. Du sagst bei den neuen Marktplätzen, irgendwie Kaufland, Mano,
ja.
Ist wahrscheinlich auf Deutschland auch bezogen.
Erstmal auf Deutschland, so, ja, genau.
Ja. Wie seid ihr davon? Also seid ihr schon auf solchen Marktplätzen wie eBay, Otto oder den Baumarktplätzen, Obi Hornbach und so vertreten? Oder wie kam es dazu, dass du jetzt sagst, okay, die beiden sind es als nächstes?
Ja, also es ist so, dass wir bei Obi, Hornbach und auch zum Beispiel Otto Vendoren sind. Und da natürlich dann auch so ein bisschen dieses Seller-Thema muss man dann halt nochmal ein bisschen anders bewerten, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir erstmal geschaut, okay, wo macht es jetzt vielleicht am meisten Sinn, einfach von der Situation, dass wir erstens einen Markt sehen von den Kunden, die dort kaufen, und zweitens halt auch eigentlich noch kein Vendor sind, auch im ersten Step. Und das ist halt bei Kaufland der Fall, und auch bei Manomano ist halt ja auch so, dass wir da von den Sortimenten einfach passend sind. Ne? Also gerade die Leitern, das könnten natürlich wirklich die passenden Zielgruppen sein. Deswegen haben wir da auch so ein bisschen analysiert, haben geschaut, wer kauft da, und da passen gerade auch die neuen Masterartikel ganz gut mit rein. Und deswegen haben wir da auch gesagt, gehen wir den Weg jetzt mit als erstes und sind da trotzdem immer offen auch für andere Marktplätze. Also es ist halt natürlich nie ein Stillstand. Man beschäftigt sich immer weiter mit allem, was gut funktionieren kann, und muss dann immer so ein bisschen abwägen, was macht jetzt für uns als Marke im Moment am meisten Sinn. Und dann wird jetzt in 2026 für mich vor allem dann auch eher noch das Thema Internationalisierung relevant sein. Vor allem dann erstmal auf Amazon und dann auch auf den anderen Marktplätzen.
Alright. Mensch, ich habe eigentlich noch einige Fragen, aber ich gucke so ein bisschen auf die Zeit.
Ja.
Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich nochmal irgendwann eine Update-Folge machen.
Ja, das können wir gerne machen.
Weil ich jetzt noch irgendwie einiges hier noch stehen habe, was ich irgendwie auch noch gerne gefragt hätte. Ja. Aber du bist ja auch bei unseren AOMs und so immer. Ja, aber das ist super angenehm. Also okay. Das ist wirklich, ich mache ja echt mit vielen Leuten Podcast, und irgendwie ganz viele sind am Anfang irgendwie immer aufgeregt. Habe ich jetzt bei dir ehrlicherweise gar nicht gemerkt.
Alles gut. Also war okay. Es ist schon komisch natürlich. Man denkt dann schon, okay, vor allem ich weiß halt, ich rede oft zu schnell. Also ich habe probiert, schnell zu reden. Ja, aber es ist halt, wenn man es dann selber jetzt wahrscheinlich hört, dann denke ich wahrscheinlich, oh Hilfe. Aber ja.
Gut. Seine eigene Stimme zu hören, ist immer ein bisschen
ja, das glaube ich.
Das kann ich auch dann irgendwie das nicht so wie die anderen.
Die Erfahrung werde ich ja dann bald machen. Toll.
Absolut. Ja. Es hat aber echt großen Spaß gemacht. Also super viel spannende Insights. Und du bist ja auch unseren AOMs immer fleißig vertreten.
Ja,
so, das stimmt. Das heißt, wenn man sich da irgendwie Lust hat, mit dir nochmal genauer auszutauschen, dann ist da auf jeden Fall der Rahmen für da.
Sehr gerne.
Genau. Ansonsten, ganz großes Danke. Toll, dass du da warst. Das waren echt spannende Insights.
Freut mich, ja.
Ja, und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwann mal ein Update machen.
Ja, gerne. Alles klar. Okay, dir auch vielen Dank, Flo. War super interessant. Und ja, ich freue mich auf die Folge.
Bis dann. Ciao, ciao.
Mach's gut.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.